sollte das bedeuten? Also überlegt euch. Wir brauchen das immer wieder zu überlegen. Das ist die Botschaft von Ostern. Jesus ist nicht mehr im Grab, er lebt. Er lebt. Wenn ich euch fragen würde, also was finden wir in Lukas Kapitel 15? Was würdet ihr sagen? Lukas 15? Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Was finden wir in Johannes 15? Jesus sagte, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Also Kapitel 15, so diese Kapitel sind sehr wichtig, alle Kapitel sind wichtig, aber nur ein kleiner Hinweis. Lukas 15, verlorener Sohn, Johannes 15, ich bin der Weinstock. 1. Korinther 15, wenn du dich fragst, wo bin ich über das Thema Auferstehung was lesen sollte, außer von den Geschichten, also in den Evangelien, wo finde ich so eine gute Stelle, so eine gute Lehre über das Thema Auferstehung? 1. Korinther 15. Ich werde euch irgendwann mal wieder fragen und ich hoffe, ihr kommt auf diese Idee. Das ist das Kapitel in der Bibel im Neuen Testament über das Thema Auferstehung. Und manche in der Gemeinde damals, also als Paulus diese Gemeinde anschrieb, hatten Zweifel, die hatten ihre Probleme und er wusste schon von den Jüngern damals, also wie die Maria oder die anderen, ja, was erzählt sie da, das kann nicht sein, also der ist tot, wir haben ihn gekreuzigt gesehen, also das, die waren so verzweifelt. Aber dieses Kapitel, was der Paulus als Brief an diese Gemeinde schrieb, war eine Ermutigung, eine Lehre, eine Gegenüberstellung von dem Zweifel, was wir manchmal erleben. Und das hat er diese Gemeinde damals geschrieben, einfach mit diesen zwei Worten zu erklären, Jesus lebt, das ist eine Tatsache. Und er wollte auch damit sagen, was wir daraus ziehen konnten, also was das für uns bedeuten könnte. Und so möchte ich mit uns heute Morgen dieses Kapitel anschauen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, das ist eine gute Sache. 1. Korinther 15, wir werden, also wenn die PowerPoint funktioniert, diese Stelle anschauen und einige werden für uns die Bibelverse dazu vorlesen. Wir werden nicht das ganze Kapitel lesen, es ist ein sehr langes Kapitel und wir werden nicht jedes Detail anschauen. Also da sind 58 Verse. Und deswegen 1. Korinther 15, das ist das Kapitel in der Bibel von diesem Thema. Kannst du klicken, zweimal klicken, oder ist das jetzt, ja, eins, wer spinnt? Okay, auf jeden Fall, ich werde beginnen mit Vers 1 und 2 und ich lese aus der Übersetzung Neue Genfer Übersetzung. Es kommt schon was Gutes aus der Schweiz. 1. Korinther 15, 1 und 2. Geschwister, Paulus schreibt diese Gemeinde, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft, also ihr setzt gleich die Botschaft mit dem Evangelium, also die gute Nachricht, die frohe Botschaft, ist das Evangelium. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündigt habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Kannst du weiterklicken? Also wo es hier heißt, das Evangelium, die Botschaft, das ist die Grundlage unseres Lebens. Also das ist der Inhalt. Die Botschaft, was Paulus gepredigt hat, was er von Jesus erfahren hat im Geist, was er gehört hat von Jesus, er hat das weitergegeben. Und er sagt ganz deutlich bei diesem zweiten Teil, durch diese Botschaft werdet ihr gerettet. Paulus sagte in Römer 1, Vers 16, Wisst ihr nicht, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich bin so stolz auf dieses Evangelium. Ich bin so gerne auf die Straße gegangen und habe diese Botschaft weitergegeben, weil diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Diese Botschaft von Jesus ist, was Paulus hier erwähnt. Das Evangelium ist es, die Grundlage unseres Lebens. Durch sie, durch diese Botschaft, durch dieses Evangelium werden wir gerettet. Und dann nächstes sagt er, lasst euch von keinem Punkt abbringen. Bastel nicht dran und sage, ja, also das mit der Auferstehung eigentlich, das ist ein bisschen übertrieben, wisst ihr, also, ja, wir sind so moderne Leute heutzutage, also das ist mehr so ein, ja, ein Metapher und ja, so sinngemäß konnte man das ein bisschen so wie mit Donald Duck oder sowas. Also, Donald Duck, wo kam das her? Also lasst euch von keinem dieser Punkte abkommen. Also die sind Grundpfeiler des Evangeliums. Bastel nicht dran. Die sind wichtig in unserem Leben. Und dann fährt ihr weiter hier mit Vers 3. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte. Ich finde das sehr, sehr hilfreich, dass ihr sagt, es ist nicht nur pauschal, wir reden von dem Evangelium, aber hier sind, das ist, was ich jetzt meine. Und jetzt kommt in einer kompakten Form der Inhalt des Evangeliums. Und er listet das für uns auf. Der erste Punkt, kannst du weiterklicken? Sagt er, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Also wenn ihr was weiterzählen wollt in einer sehr kompakten Form, hier habt ihr die Liste. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Und ich habe das nicht aufgelistet auf der Folie, aber ich wollte gerne Römer 3, 23 bis 25 vorlesen. Paulus sagte, einige von euch haben mitgelesen, vielleicht im Facebook, Andele, unser Gemeindeleiter, hat eine Rallye-Stunde übernehmen müssen die Woche und dürfte von dem Evangelium was sagen, zu Ostern, und diese Botschaft weitergeben, Kinder, ihr seid Sünde. Oh, vielen Dank für die tolle Information. Aber das ist, was Paulus sagt. Wir haben alle gesündigt. Und denn alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sünde geschehen, und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Also wir sind Sünde und wir brauchen Vergebung. Und das Blut Jesu ist für uns vergossen. Und wenn wir das annehmen, wenn wir an ihn glauben, dann kommt das uns zugute. Ansonsten bleibt das wie ein Scheck, den wir nicht einreichen. So ein schönes Stück Papier für allen, frei Zugang, aber wenn du das nicht einreichst, dann bekommst du nicht das dir gut geschrieben. Christus, das ist der erste Punkt, der erste entscheidende Punkt. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Wir brauchen Erlösung, wir brauchen Vergebung. Wir brauchen diese Vergebung, was nur Jesus ermöglichen konnte. Zweiter Punkt, was Paulus hier auflistete. Christus wurde begraben. Also, er war tot. Er war tot, tatsächlich tot. Ich glaube, es ist die Conny, die die erste Stelle hat, Johannes 19. Komm bitte nach vorne, ich werde einige Leute, die bessere Deutsch können als ich, zum Vorlesen bringen. Bitte schön.
Es war Rüsttag, der Tag vor dem Sabbat. Und die führenden Männer des jüdischen Volkes wollten nicht, dass die Gekreuzigten den Sabbat über am Kreuz hängen blieben. Umso mehr, als dieser Sabbat ein ganz besonders hoher Feiertag war. Deshalb baten sie Pilatus, dass man den Männern, die am Kreuz hingen, die Beine brach und sie, sobald der Tod eingetreten war, herunterholte. Die Soldaten gingen zunächst zu dem einen von den beiden, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, und brachen ihm die Beine. Dasselbe taten sie mit dem anderen. Als sie jedoch zu Jesus kamen und feststellten, dass er bereits tot war, brachen sie ihm die Beine nicht. Einer von den Soldaten allerdings stach mit einer Lanze in seine Seite, worauf sofort Blut und Wasser aus der Wunde traten.
Danke dir. Kornig hat das mit Herz gelesen. Also wir haben keinen Film angeschaut in diesem Moment, aber sie hat das gesehen in ihrem Geist und Jesus war tatsächlich tot. Die mussten ihm nicht die Beine brechen, weil die merkten, die sind Profis gewesen, die waren nicht so, ich spüre keinen Puls, ich sehe kein. Die waren Profis, die wussten, dieser Mann war tot. Die mussten ihm nicht die Beine brechen. Paulus sagte, das ist maßgebend, das ist ein Grundpfeil unseres Evangeliums, unserer Botschaft, weil er eigentlich tot war. Es war nicht so eine Erscheinung, dass er tot war oder dass er ohnmächtig geworden ist und oh, schade, wir haben ihn lebendig begraben, also das tut uns leid. Er war tatsächlich tot. Als ich Kind war und in Kanada wohnte noch, haben wir als Kinder unseren Eltern, wir waren zu viert, vier Jungs, ständig gebeten, dürfen wir mal einen Hund bekommen. Und endlich haben die zugegeben, haben wir einen kleinen Sandy bekommen. Also wir nennen diese Rasse Pomeranian, so eine Spitze oder ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, so ein kleiner Bundel Haar. Und der war ganz süß. Und wir hatten die Gewohnheit, natürlich mit ihm Gasse zu gehen. Und aber manchmal hat er so dringlich, dass er von sich aus so gebellt, so Signal gegeben hat, er muss raus. Und wir wollten nicht raus, und so haben wir in aller Freiheit ihn los. Und er ging die Straße hoch, hat sein kleines oder größeres Geschäft gemacht, wieder runter und manchmal die andere Querstraße runter. Und manchmal kam er ein bisschen verspätet zurück. Wir wussten immer so 5-6 Minuten, dann ist er wieder da. Und manchmal kam er verspätet zurück. Und wir haben nicht ihm getadelt, also er hat das nicht verstanden. Aber er hat dann gestunken, weil in zwei Straßen weiter war ein kleiner Hobbyfarm. Und da waren Pferde. Und er hat immer das Resultat von Pferden gefunden und hat sich gerne da reingeschmiert und so, jetzt dürfte ich so toll, und kam er zurück und seid ihr nicht stolz auf mich? Und nein, das sind wir nicht. Aber eines Tages ließen wir ihn los, sein Geschäft zu machen, seine kleine Runde zu machen, und es ging 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten und wir haben uns gefragt, was ist mit Sandy geworden? Eine Stunde später hat es geklingelt bei uns. Und da stand ein Mann, der kannte uns, mit einem Karton, und da war unser kleiner Sandy drin, tot. Also aufgefressen, also von einem größeren Hund angegriffen, total ausgeblutet und einfach in diesem Karton. Es tut mir leid, hier ist euer Hund, ich habe es gesehen, ich konnte nichts machen. Und natürlich als Kind oder Kinder haben wir geweint. Aber wir dachten, wir müssen ihn sofort zum Tierarzt bringen, vielleicht lebt er noch, wir haben keine Ahnung. Und im Auto, ich sage das, ich saß hinten im Auto und der Karton neben mir, und während der Fahrt zum Tierarzt habe ich Bewegung bei dem kleinen Sandy gesehen und ich dachte, der lebt doch. Und dann zum Schluss, als wir zum Arzt angekommen sind, saß er so, was machen wir jetzt? Also voll aufgefressen hier, so aufgebissen, so Blut und so weiter. Und der war nicht tot, aber er schien uns tot. Also es ist ein dummer Vergleich. Aber Jesus war tatsächlich tot. Diese Männer, die waren Profis, die wussten. Lanz, Blut, Wasser. Das war endgültig. Dritter Punkt. Und deswegen feiern wir Ostern. Er wurde von den Toten auferweckt. Halleluja. Er blieb nicht im Grab. Er war tatsächlich tot. Er ist für unsere Sünden gestorben. Der ist aber zum Leben auferweckt worden. Ich weiß nicht mehr, wer liest Matthäus 28, 1 bis 7 vor für uns. Oh ja, Christian, danke.
Nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Der Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen.
Amen. Der Tod konnte Jesus nicht im Grab halten. Einige von euch kennen den Andres Garcia. Der hat vor einigen Jahren bei uns in der Gemeinde zu Ostern gepredigt. Und ich werde diese paar Worte also von der Predigt nie vergessen. Er sagte, der hat so viel Leben in sich. Der hat so viel Leben. Das konnte ihn nicht zurückhalten. Er war tatsächlich tot, sein Körper. Aber er hat so viel Leben. Das konnte ihn nicht zurückhalten, dieser Tod, diese Kreuzigung. Manche von euch, wie ich, leiden unter Allergieproblemen, also es fliegt überall Sachen in der Luft rum und wir merken, da ist so viel Leben los. Also es ist ungewöhnlich warm und auf einmal, also Ruth sagte vor ein paar Tagen, sie schaut aus dem Fenster raus und da ist ein großer so Baum vor uns im Haus, also auf der anderen Straßenseite. Und auf einmal kam so eine kleine Windböe und auf einmal war ein Wolken von Pollen, so von diesem Baum, pff, los, wie ein, und man konnte schon, das ist überall, da ist so viel Leben los. Aber Jesus ist der Autor des Lebens und der Grab, der Tod konnte ihn nicht zurückhalten. Der ist auferweckt worden durch die Kraft seines Vaters. Vierter Punkt, was Paulus sagt, ist so wesentlich, ist, so entscheidend ist, er wurde gesehen. Das muss man sagen. Er wurde gesehen. Matthäus 28, wer ist die nächste Kandidat? Oh ja, bitte. Anne.
Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder.
Amen. Also Paulus sagt hier, dass viele ihn gesehen haben, der ist dem Petrus erschienen, er zeigte sich den ganzen 12, der hat sich, sagt hier in Vers 6, später zeigte sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Es ist also, Paulus sagen will, ihr könnt noch Leute fragen, da sind noch welche am Leben, die ihn gesehen haben. Es ist eine Tatsache. Er wurde gesehen. Es ist nicht irgendwie ein Traum, irgendwie eine Illusion. Er wurde gesehen und er lebt. Ihr könnt ihn fragen. Und dann hat er gesagt, denn danach zeigt er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Und als letztem von allem hat er sich auch mir gezeigt, hat er sich für Paulus ist er erschienen. Also da brauchen wir keinen Zweifel zu haben, hat Paulus den Leuten damals gesagt. Er wurde gesehen, er lebt, er ist lebendig. Die haben ihn mit ihren eigenen Augen gesehen. Ihr braucht keinen Zweifel zu haben, Jesus lebt. Und so sagt Paulus, das sind die Kernpunkte, die entscheidenden Punkte von dieser Botschaft, von diesem Evangelium. Und dann, man könnte so viel mehr hier lesen, aber wir kommen zum Schluss mit dem letzten Teil. Da kannst du weiterklicken, wo es da heißt. Paulus nimmt das von einem anderen Blickwinkel und sagt, okay, nehmen wir das so von diesem Argument an. Also gegebenenfalls, Jesus ist nicht auferstanden. Schauen wir das von der Perspektive an, wie wichtig das ist. Und so lesen wir in Vers 12, beginnt er mit einem negativen Touch. Also als ob Jesus doch nicht auferstanden wäre. Das ist das Vers 13 bis 19, ich lese ab Vers 12. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Das hat er eben gesagt, diese vier Punkte und der dritte Punkt ist so wichtig. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Und jetzt kommt diese negative Aufzählung, wieso was für Auswirkungen das haben konnte. Angenommen, sagt er Vers 13, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Das ist die Schlussfolgerung. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Das sind sehr starke Konsequenzen. Wenn wir beginnen anzuzweifeln, die Auferstehung, ja, so kann man ein bisschen weglassen, dass Jesus gekreuzigt worden ist, ja, dass er für meine Sünden gestorben ist, das reicht eigentlich. Aber Paulus sagt, wenn ihr nicht glaubt, dass er auferstanden ist, dann hat seine Kreuzigung auch nichts für uns bedeutet. Ja, was will er damit sagen? Er sagte, denn die Schuld liegt noch auf euch. Ja, aber ich dachte, Jesus ist für uns gestorben. Ja, die Auferstehung ist denn doch nicht so wichtig? Ist doch wichtig. Ich lese wieder aus Römer Brief, es steht nicht auf der Folie, aber Kapitel 4, wenn ihr Notizen macht, Vers 24. Und es geht hier um den Glauben von Abraham. Und dann sagte er, denn Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus unseren Herrn von den Toten auferweckt. Ihn, der wegen unserer Verfehlungen dem Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Ich bin Kanadier und ich denke, ich verstehe diese deutsche Formulierung. Ich sage das so. Jesus hat für unsere Sünden bezahlt am Kreuz und die Quittung ist die Auferstehung. Also ich kann nicht zum Finanzamt gehen und sagen, ja, ich habe alle Sachen bezahlt und so weiter. ja, wo bleiben die Quittungen, bitte? Wo sind die Unterlagen? Also, dass Jesus den Preis bezahlt hat, dass das Gottes Gerechtigkeit also aus so bezahlt hat, also dass er denn zufrieden war. Ja, er ist gestorben, ich brauchte ein Lamm und Jesus, du warst das Lamm, du bist das Sühnopfer, du hast das bezahlt, alle Sünden der Welt hast du auf dich getragen, gebonkt, Auferstehung, ist bezahlt, ist alles in Ordnung jetzt. Das ist die Auferstehung, das ist Gottes Quittung, das ist Gottes Stempel. Also ihr Deutschen lieben die Stempel und so. Also ich war in Polen und die lieben auch Stempel. Ich habe ein paar so Postkarten abgeschickt und also das ist wie Maschinengewehr. Das war Gottes großer Stempel, gebonkt, es ist bezahlt, das bezeuge ich. Ich bin zufrieden, bezahlt, erledigt. Es ist bezahlt. Der Preis war hoch und um zu beweisen, dass er zufrieden war, hat er seinen Sohn auferweckt von dem Toten. Es ist keine Option, dass diese Auferstehung stattfinden musste. Es gehört zum Kern des Evangeliums. Und dann sagte er, also in den letzten paar Versen, die wir vorlesen werden, Vers 18 und 19 von 1. Korinther 15, und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Also Jesus schenkt uns Hoffnung durch diese Auferstehung. Es ist nicht, dass wir also ohne Hoffnung bleiben, weil er für unsere Sünden gestorben ist, aber wenn er nicht auferstanden ist, dann ist das nicht gültig und dann haben wir keine Hoffnung für das nächste Leben. Aber Jesus ist auferstanden und das heißt, wir haben Hoffnung. Und dann kommt er zum Schluss mit seinen Argumenten auf das Positive. Und dann geht es ab Vers 20, kannst du den klicken, das Positive in den letzten Versen. Doch, es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Ich liebe dieses Wort, doch. Ich habe es neu, also ganz am Anfang meines Sprachstudiums kennengelernt. Ich wusste nicht genau, wie das funktioniert, ja und doch, und wie das alles zusammengehört. Und ich habe gelernt, wenn du zwei Worte nicht ganz verstehst, die zusammen irgendwie gehören, kannst du einen Satz zusammenbauen und dann verstehst du den Zusammenhang besser. Und so habe ich einen Freund gefragt, ja, da ist auch Ralf. Ralf, kannst du das Wort, die Worte ja und doch in einem Satz gebrauchen? Er sagte, ja, doch. So, es war, ja, dann habe ich kapiert, also wie die Zusammenhänge und so waren. So, ja, doch. Aber Paulus sagte, doch, er lebt. Es ist wichtig und das. Und deswegen ist es wichtig, dass er also unsere Sünden doch also vergeben hat und dass es gebonkt ist von Gott und dass wir nicht verloren gehen, also die Leute, die schon gestorben sind, und dass wir doch eine lebendige Hoffnung haben. Es ist doch eine Tatsache. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste und den und so weiter geht es hier weiter. Und dann Vers 30. Heißt es, oder warum setzen wir Apostel uns in unserem Dienst ständig Gefahren aus? Und so, wieso die Auferstehung, was für eine Auswirkung das in seinem Leben hat. Es vergeht, Vers 31, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht vom Tod bedroht bin. Das ist keine Übertreibung. So war ich durch Jesus Christus, unserem Herrn, stolz auf euch bin. Geschwister, euer Glaube ist ja das Ergebnis meines gefahrvollen Dienstes. Hier in Ephesus hatte ich mit Gegnern des Evangeliums eine Auseinandersetzung, die wie ein Kampf mit wilden Tieren war, ein Kampf auf Leben und Tod. Weshalb hätte ich mich darauf einlassen sollen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es eine Auferstehung der Toten gibt? Diese Tatsache, dass es eine Auferstehung gibt, dass Jesus auferstanden war, und dass er eines Tages auferstehen würde, das hat ihn beflügelt in seinem Kampf für das Evangelium. Er setzte sich Tod aus, also vor den Leuten, wie wilden Tieren. Er war bereit zu sterben. Und das hat ihn beflügelt, weil er wusste, das macht mir nichts aus. Ich habe keine Angst vor dem Tod, weil ich werde mit dem Herrn sein. Und eines Tages werde ich meinen Körper also auferwecken. Diese Tatsache, dass es eine Auferstehung gibt und dass wir eines Tages auferstehen werden, das kann uns beflügeln. Unsere englische Hausgruppe hat versucht, so Straßenpropheten, also Street Sidewalk Prophets, also das mal auszuüben. So gingen wir an unserem Hausgruppenabend auf die Straße, gingen zum Hauptbahnhof und haben gebetet, dass der Herr uns führt und leitet. Wir haben manche Erfolge, manche also wenige Erfolge gehabt. Und wir sind eine Haltestelle vorbeigelaufen und da waren vier Jungs, die waren nicht total besoffen, aber die waren schon stark am Trinken. Und ich dachte, ich glaube nicht, dass die jetzt ansprechbar sind. So sind wir einfach weitergelaufen und als wir dann denen vorbeigingen, dann habe ich gedacht, oh, das war nicht so mutig von mir oder von uns. So. Aber Paulus sagte, weil er an diese Auferstehung glaubt, er war bereit, mit Leuten zu unterhalten, die wie wilde Tiere waren und so gegen ihn waren und gegen das Evangelium. Aber er war so überzeugt von diesem Evangelium, er war bereit, diesen Leuten anzusprechen. Weil er sagte, wenn die nicht den Weg zu Jesus finden, also den Weg zum Vater finden durch Jesus, kommen die um, die gern verloren. Und das hat ihn so beflügelt. Und dann in Vers 33 heißt es, lasst euch durch solche Reden, das ist keine, oder heißt es in Vers zweite Hälfte von Vers 32, wenn die Toten nicht auferstehen, wenn ihr das weiter glaubt, sagt Paulus der Gemeinde, dann könnt ihr mit denen halten, die sagen, kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Er sagt, lasst euch durch solche Reden nicht täuschen. Schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Kommt doch einmal richtig zur Besinnung und hört auf zu sündigen, denn einige von euch kennen Gott letztlich überhaupt nicht. Sehr starke Worte. Aber positiv gesagt, sagt Paulus, diese Botschaft, diese Tatsache, dass Jesus auferstanden ist, befreit uns von einem sinnlosen Leben. Jeder, sage ich, nicht Gott fürchtige, jeder Heiden kann so leben, trinken, essen und ohne Sinn. Ja, wir werden sowieso morgen sterben. Aber Paulus sagte, ihr könnt ein Leben mit Qualität leben, weil ihr wisst, da ist eine Auferstehung. Ihr habt einen Sinn im Leben. Ihr wisst, wozu das, was das alles bedeutet. Also Paulus will uns ermutigen, dass Jesus lebt. Er will uns daran erinnern, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns am Wirken ist. Und wie Keith Green in einem alten Lied sagt, Jesus rose from the dead and I can't even get out of bed. Also seine Kraft ist da für uns und wir dürfen diese Kraft erfahren in täglichem Leben. Wir dürfen seine Auferstehungskraft erfahren. Und werden gleich, da sind vier Tische in den Ecken, oder ja doch, vier, doch, das ist das Wort. Und ihr werdet die Möglichkeit haben, so ihr müsst es nicht, das steht jedem frei, wenn du an Jesus glaubst und du glaubst, er ist für deine Sünden gestorben und du glaubst an seine Auferstehung, du weißt, dass das alles eine Tatsache ist, du darfst zu diesem Tisch gehen heute Morgen und wie wir gesungen haben, ein Wort reicht aus, dass er mich heilt. Also nimm an diesem Tisch, was du brauchst. Es ist seine Auferstehungskraft, die vorhanden ist. Und wir erinnern uns an seinen Tod, aber auch an seine Auferstehung. Und dieser Jesus lebt heute. Er ist zu begegnen. Er ist real. Das ist die Botschaft von Ostern. Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Und da ist keine andere Religion, keine andere Philosophie zu vergleichen. Unser Jesus lebt. Jesus, du lebst. Und wir glauben das von unserem Herzen. Wir glauben, dass das lebensentscheidend ist, dass du nicht im Grab geblieben bist, dass du doch auferstanden, auferweckt worden bist durch die Kraft deines Vaters. Und diese Kraft ist dieselbe Kraft, die uns Leben schenkt, wenn wir an dich glauben. Und so danken wir dir heute an diesem Tag, an dem wir uns an diese Tatsachen erinnern. Du bist für unsere Sünden gestorben. Du wurdest begraben. Du bist auferweckt worden. Und Leute haben dich gesehen. Die konnten das beweisen. Und dieses Zeugnis geht weiter, weil wir die Möglichkeit haben, dir, vielleicht nicht körperlich, aber geistlich, wir dürfen dir begegnen. Und so danken wir dir, himmlischer Vater, für diese Tatsache. Beflügel uns durch deine Kraft. Befreie uns von jeder Last, was uns zurückhält, von dem Leben, was du uns teuer erkauft hast. Und lass uns fliegen, lass uns laufen mit Zuversicht und mit einer Liebe, die du uns schenkst. Und mit diesem Leben, was dein Leben beinhaltet. So segne uns, wo wir dir am Tisch begegnen mit deinem Leben. Amen. Ich weiß nicht, ob jetzt ein Lied, CD gespielt wird. Doch. Und ihr dürft...